HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es gibt zu wenig Informationen zu den Erkrankungen. Es gibt zu wenig Experten zu den Erkrankungen. Es wird zu wenig geforscht.
Bei einem von 1 Million Kindern gibt es diesen Immundefekt. Das war dann schon so dieses, okay, das ist richtig, richtig selten. Aber der ist behandelbar.
Unbekannten Gründen greift das Immunsystem bei manchen Menschen diese so wichtigen Beta-Zellen an. Die Insulinquelle versiegt, ein lebensgefährlicher Zustand.
Da spielen zum Beispiel Infekte eine Rolle, die man im Nachhinein gar nicht mehr identifizieren kann, die aber offensichtlich auch eine Auswirkung aufs Immunsystem hatten.
Also all die Faktoren wirken immer letztlich darauf hin, dass Immunzellen einen Fehler machen.
Es scheint heute so zu sein, dass es zu Verwechslungen kommt und dass irgendwelche Erreger anscheinend eine gewisse Ähnlichkeit haben mit gewissen Bestandteilen des Myelins.
Since we know the main problem is the immune system.
Wir wissen, das Hauptproblem ist das Immunsystem. Deshalb wollen wir die fehlgeleiteten Abwehrzellen umerziehen, damit sie die Beta-Zellen wieder als gesund erkennen und schützen.
Autoimmunerkrankungen sind immer noch ein Rätsel. Eines davon ist der Diabetes. Und so kann es anfangen. Plötzlich hat Jan fast unstillbaren Durst, muss nachts immer wieder aufs Klo, nimmt ab. Diagnose: Diabetes Typ 1. Die Zahl der Kinder, bei denen diese Form der sogenannten Zuckerkrankheit diagnostiziert wird, nimmt in den letzten Jahren zu, ohne nachvollziehbare Ursache. Es sind auch normalgewichtige, oft sportliche Kinder und Jugendliche, die meisten zwischen 10 und 14 Jahren. Übergewicht und Bewegungsmangel ist ihnen fremd. Das sind die Gefährdungsfaktoren für die andere Diabetesform, genannt Typ 2. Forscherteams aus aller Welt träumen nun den Traum einer Welt ohne Diabetes Typ 1. Sie kennen die Genvariationen, die zu dieser Autoimmunerkrankung führen, und wollen in Zukunft den Ausbruch der Krankheit mit einer Art Impfung im Kleinkindalter verhindern. Eine Desensibilisierung. Das Schicksal entschlüsseln. Diabetes und Co. haben wir heute am Weltdiabetestag getitelt und wollen wissen, warum nehmen Fälle von Diabetes Typ 1 und andere Autoimmunerkrankungen zu? Was können wir daraus über unser Immunsystem lernen? Wie es stärken? Forscher setzen bei Autoimmunerkrankungen auf Genanalyse und Immuntherapie. Sind sie die Allheilmittel der Zukunft? Diese Fragen klingen vielleicht für viele akademisch. Für Betroffene sind sie alles andere als das. Zum Beispiel für die Familie von Felix, der mit 11 Jahren die Diagnose bekam, Diabetes Typ 1.
Felix ist 12 Jahre alt. Seit 1,5 Jahren hat er Diabetes. Sein Alltag hat sich mit der Krankheit verändert, erzählt er.
Zum Beispiel, dass ich zum Mittagessen immer mein Zeug mitnehmen muss. Und immer mal wieder im Unterricht auf mein Messgerät gucken muss und es berechnen muss. Weil wenn man keinen Diabetes hat, kann man einfach so viel essen, wie man will. Als Diabetiker muss man das eben alles kontrollieren und dafür dann auch Insulin spritzen und alles.
Er kann zwar Sport machen, er kann auch noch ab und zu was Süßes essen, aber eben alles nur in Maßen. Und er muss immer wieder kontrollieren, ob seine Werte gut sind. Dafür trägt er auch gleich 2 Geräte, die beide extern gesteuert werden, sagt seine Mutter Daniela.
Felix trägt eine Insulinpumpe direkt am Körper, die auch direkt eine Kanüle in die Haut schießt. Das heißt, es ist eine sogenannte schlauchlose Pumpe. Das hält 3 Tage lang. Nach 3 Tagen müssen wir diese Pumpe erneuern. Das zweite Gerät, das er trägt, ist ein Sensor am Arm. Und dieser Sensor, das nennt man Continuous Glucose Monitoring, misst kontinuierlich seinen Blutzuckerwert.
Und das ist wichtig, denn eine Überzuckerung kann Folgekrankheiten auslösen, eine Unterzuckerung unmittelbar lebensgefährlich sein. Schließlich gibt es viele Faktoren, die den Blutzucker beeinflussen können.
Das hängt davon ab, wie viel Sport man treibt, klar, welche Nahrung man wann zu sich nimmt. Krankheiten verändern den Blutzuckerspiegel. Hormone tun das, was jetzt natürlich gerade in der Zeit der Pubertät eine riesige Rolle spielt. Manchmal Wettereinflüsse, Temperatur, auch emotionaler Stress, der Druck einer Arbeit, alles Mögliche kann Einfluss haben auf den Blutzucker.
Das macht die Krankheit auch so unberechenbar, sagt sie, denn es gibt keine klaren Regeln, an die man sich halten kann. Deshalb muss Felix auch immer Traubenzucker dabei haben, der schnell den Blutzucker steigen lässt. Gerade die Nächte sind eine Herausforderung, denn Felix hat sehr stark schwankende Blutzuckerwerte.
Damit er nachts durchschlafen kann, ist es so, dass abwechselnd mein Mann und ich nachts seine Werte kontrollieren. Das heißt, wir haben, würde ich sagen, seit anderthalb Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Denn in der Regel gibt es immer einen Unterzucker und einen Überzucker. Und dabei gleicht keine Nacht der anderen. Das ist tatsächlich eine Einschränkung, speziell für meinen Mann und mich. Denn man kann die Tage da nicht dementsprechend dann einfach weitermachen, als wenn nichts wäre.
Und es gab auch schon Situationen, da war es richtig knapp für den Jungen. Eine davon gleich am Anfang der Erkrankung. Aufgrund eines Messfehlers war die Unterzuckerung da. Und sie mussten ins Krankenhaus.
Die Fahrt werde ich sicher nie vergessen. Ich saß vorne, mein Mann fuhr, allerdings auch ein bisschen desorientiert aufgrund der Stimmung. Und hinten saß unser Sohn und berichtete immer nur, dass sein Blutzucker weiterfällt und weiterfällt. Und ich habe ihm von vorne Traubenzucker gereicht. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist dann letztlich alles gut gegangen und in dem Krankenhaus waren wir dann zur Beobachtung, aber das war ein Schreckensmoment.
Dabei kann Felix sehr gut selbst beschreiben, wie er die Unterzuckerung erlebt.
Ich schwitze dann sehr doll, kann mich nicht mehr konzentrieren und sehe zum Beispiel auch nicht mehr so gut und manchmal ist mir auch sehr übel. In dem Moment fühlt man sich dann so leicht eingeschränkt, weil ich dann eben nicht mehr so viel tun kann in dem Moment auch. Also zum Beispiel kann ich dann nicht mehr so viel rumlaufen. Da muss ich nochmal aufpassen, wenn meine Freunde einfach weiterspielen können oder so. Ich fühle mich nie wirklich wohl darin, weil es einfach immer eine blöde Situation ist.
Die größte Herausforderung sieht Mutter Daniela darin, dass die Diabetes jetzt für immer da ist.
Das ist wie ein ungebetener Gast, der aber von jetzt an einen in dem Leben begleitet. Und da gibt es einfach keine Ferien. Das ist so, wenn man in der Schule für eine Arbeit lernt oder wenn man im Job irgendein großes Projekt hat, dann gibt's einen Abschlusspunkt. Und dann weiß man, man kann total full speed irgendwie alles machen, aber danach kann man dann auch wieder regenerieren.
Und das ist hier nicht so, sagt sie. Man muss immer achtsam sein und man muss lernen, seine Kräfte einzuteilen.
Das Leben muss neu justiert werden. Jutta Nieswand hat eine Familie mit einem Kind mit Diabetes Typ 1 besucht. Die Fälle von Diabetes nehmen zu, eben nicht nur die Form der Erkrankung, die überwiegend bei älteren, häufig übergewichtigen Menschen sich entwickelt, an der mittlerweile rund 6 Millionen Menschen erkrankt sind. Auch die Fälle der Diabetesform Typ 1, die eine Autoimmunerkrankung ist, tritt immer häufiger auf, meist bei Kindern zwischen 10 und 14 Jahren. Mittlerweile sind rund 300.000 Menschen in Deutschland davon betroffen. Professor Gerd Gläske, Pharmakologe und Gesundheitswissenschaftler an der Uni Bremen. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Gläske, es gibt einen Player in der Gesundheitswelt, der nicht unglücklich über den Anstieg von Diabetesfällen ist. Das ist die Gesundheitsindustrie. Kann man also schließen, die Fälle nehmen zu, dann ist es ein gutes Geschäft und also sind die Patienten gut versorgt?
Naja, so wäre es schön, aber so ist es leider nicht. Sie haben natürlich völlig recht, die Gesundheitsindustrie ist sehr interessiert, insbesondere an chronischen Erkrankungen, weil das gerade auch in Zeiten längeren Lebens bedeutet, dass die Menschen eben älter werden und dann eben auch länger unter einer ganz bestimmten Krankheit leiden, wie zum Beispiel eben dem Diabetes. Und das bedeutet, dass eben auch längere Zeit behandelt werden muss. Da kommen dann Arzneimittel dazu, ganz bestimmte Mittel gegen Diabetes, aber es kommen eben auch Medizinprodukte dazu, nämlich Messgeräte und Teststreifen. Das heißt, die Industrie ist sicherlich sehr begierig darauf, die Menschen zu versorgen und entsprechend Arzneimittel und Testgeräte zur Verfügung zu stellen. Ob das immer angewendet wird und ob das immer notwendig ist, was da an Vielzahl auch zur Verfügung gestellt wird, das ist allerdings immer noch die Frage.
Das heißt, wenn viel auf dem Markt ist, heißt das nicht unbedingt, dass die Versorgungsqualität gewährleistet ist?
Na, wir müssen ja Folgendes betrachten. Wir haben auf der einen Seite die Angebote von solchen Mitteln, auf der anderen Seite müssen diese Mittel aber erst einmal auch verordnet werden und müssen dann noch richtig zur Anwendung kommen. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Zusammenhänge zu beobachten und das ist etwas, was wir immer wieder beachten müssen, auch im Sinne sozusagen der Gesundheitswissenschaften oder Public Health, wie wir sagen, also die allgemeine Gesundheit dann bei solchen chronischen Erkrankungen, dass wir sehen, dass oftmals doch die Mittel zwar vorhanden sind, und angewendet werden, aber leider nicht immer so, wie es sein sollte. Das heißt, es geht auch um Dosierungen, es geht um die Auswahl der richtigen Produkte und es geht darum, dass eben auch gezeigt werden kann, dass im Prinzip neuere Produkte auch einen Nutzen und einen Sinn stiften. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, die Patientinnen und Patienten so zu informieren, von Seiten der Ärzte, von Seiten der Apotheker, dass man eben auch mit diesen Mitteln die Krankheit richtig behandelt. Und da sehen wir schon Probleme, dass das ineinandergreifen der Kooperation auf diesen unterschiedlichen Ebenen nicht immer gut funktioniert. Mhm. Und dass wir hier Probleme sehen, eben auch der Abstimmung untereinander.
Und das führt dazu, dass man diese Folgeschäden eben auch langfristig immer noch nicht im Griff hat?
Das ist ein wesentliches Problem an der Stelle des Diabetes. Also wenn wir überhaupt einmal über Folgeschäden und vielleicht auch die zusammenhängenden Kosten damit einbeziehen, dann zeigt sich, dass die Folgeschäden etwa 2/3 der Kosten bei Diabetes ausmachen, während die direkte Behandlung, die Behandlungskosten selber, etwa 1/3 ausmachen. Und das deutet doch darauf hin, dass oftmals offensichtlich der Diabetes nicht ausreichend eben kontrolliert wird. Und wenn eben zu viel Zucker im Blut ist, um es einmal plakativ zu sagen, dann ist die Gefahr hoch, dass es zum Beispiel zu Gefäßerkrankungen kommt. Gefäßerkrankungen können sich dann besonders zeigen im Bereich der Durchblutungsstörungen. Das betrifft die Nieren, das betrifft die Augen, das betrifft aber eben auch die unteren Extremitäten, also zum Beispiel Unterschenkel, die Füße und die Zehen. Und wir sehen eigentlich über die Zeit, dass sich, obwohl man etwas verändern wollte, nach wie vor eine Größenordnung von Folgeschäden einstellt, die man eigentlich vermindern wollte. Da geht es um Amputationen. Die Schätzungen liegen noch immer bei 50.000 bis 60.000. Da geht es um Nierenschäden bis hin zur Dialyse und da geht es eben auch zur Erblindung. Und das bedeutet, dass trotz aller Möglichkeiten, Diabetes entsprechend zu behandeln, möglicherweise Schulungsmaßnahmen oder Hinweise auf den Umgang mit dieser Erkrankung bis hin zur Fragestellung der Ernährung und Bewegung natürlich viel zu wenig offensichtlich noch in die Öffentlichkeit hineingetragen werden und dass man sehr viel mehr tun könnte, um auch bei einem entstehenden oder bei einem drohenden Diabetes dann mehr für die Verhinderung zu tun. Das scheint noch nicht gut zu funktionieren.
Also man kann dann aber, Herr Gläske, verstehe ich Sie richtig, gar nicht auf die bösen Pharmafirmen schimpfen, sondern man muss sagen, der Gesamtblick stimmt noch nicht. Das heißt, es muss da stärker ineinander greifen, was eigentlich im Angebot ist. Unterscheiden Sie da zwischen der häufigen Form Typ 2 Diabetes und dem Typ 1, die deutlich seltenere Autoimmunvariante?
Vielleicht, Frau Fuhrmann, noch eins. Natürlich ist es richtig, dass das ineinander greifen muss. Aber wir sehen natürlich auch von Seiten der pharmazeutischen Hersteller, dass immer wieder auch neue Produkte in den Markt gebracht werden, bei denen man ja in der Zwischenzeit, so ist ja unser System seit 2011 aufgebaut, eine zusätzliche Prüfung eingeführt hat und dadurch oftmals feststellen muss, dass der sogenannte Zusatznutzen, das heißt die Überlegenheit des neuen Mittels gegenüber den älteren, eigentlich nicht immer gezeigt werden kann. Und das bedeutet natürlich, dass im Markt auch eine gewisse Verwirrung herrscht oder eine Intransparenz. Und das schlägt sich letzten Endes wieder nieder in der Verordnung von Ärztinnen und Ärzten, die dann auch solche neuen Arzneimittel verordnen, die nicht unbedingt einen zusätzlichen Nutzen haben. Also insofern kommt es schon darauf an, was wird angeboten. Und wenn man jetzt noch einmal Typ 2 und Typ 1 unterscheiden will, dann ist natürlich auf der einen Seite bei den Menschen mit Typ 1 Diabetes völlig klar, dort muss Insulin gegeben werden. Das ist das Geschäft, was dann im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, da ist die Versorgung auch sehr, sehr gut. Es geht dann auch noch um die Schulungsmaßnahmen bei einer solchen intensivierten Insulintherapie. Und der große Brocken ist im Prinzip die Versorgung von Menschen mit Typ 2 Diabetes, wo eben sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung angeboten werden. Und wie ich schon vorhin andeutete, eben auch immer wieder Angebote da sind, bei denen man sehr zurückhaltend den Nutzen oder die Überlegenheit dieser neuen Arzneimittel gegenüber den bisher eingeführten betrachtet und dann nicht immer überzeugt davon sein kann, dass sich die Wirkweise oder der Nutzen für die Patienten auswirkt, sondern dass auch, das muss man da beobachten an der Stelle, neue unerwünschte Wirkungen auftreten, die durchaus gravierend sein können.
Also nicht überall, wo viel ist oder auch viel Neues ist, unbedingt viel Gutes. Achtsamkeit bleibt gefragt, sagt Professor Gerd Gläske, Gesundheitswissenschaftler und Pharmakologe von der Uni Bremen. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch einmal. Das Schicksal entschlüsseln, Diabetes und Co., der Tag in HR2 Kultur. Wir beschäftigen uns dabei mit dem Immunsystem, das bestenfalls in uns drin alles stabilisiert und gegen Böses von draußen arbeitet. Bei der Vorbereitung dieser Sendung fiel uns aber auf, das ist ein allgemeines Systemthema. Auch in anderen Systemen, nicht nur in unserem Körper, gibt es stabilisierende, destabilisierende und fehlgeleitete Elemente. Gerade rund um eine Bundestagswahl und Koalitionsverhandlungen.
Das christlich-soziale Immunsystem. Der christlich-soziale Körper verfügt in gesunden Zeiten über eine gusseiserne parteieigene Abwehr gegen alles Ungesunde, also alles, was nicht dazugehört. Die Parteiorgane sind kraftstrotzend und bestens durchblutet und außerdem umgeben von einer Armee publizistischer und politischer Makrophagen, die jeden Erreger von Bauchweh, Missmut und Schwindelgefühlen sofort isolieren, neutralisieren und im Zweifelsfall einfach auffressen. Sobald eine gewisse Obergrenze von Störenfrieden erreicht ist, wird zur Attacke geblasen. Und dann sind nicht nur linke Bazillen, sondern auch Merkel-Helferzellen dran und überhaupt alles, was wie ein Virus ausschaut. Gesteuert wird das alles zentral vom Kopf. Und da liegt auch der immunologische Schwachpunkt. Wenn der Kopf altert, wackelt oder sogar teilweise ausfällt, dann treten sofort im ganzen Parteiorganismus heftige Abstoßungsreaktionen auf. Den ganzen Apparat erfasst ein einziger Krampf, die Orientierung geht verloren und sogar die sonst stramm abwehrbereiten jungen Unionszellen verwandeln sich in blockierende Antikörper. Die Symptome wirken nach außen teilweise chaotisch und für den Parteikörper bedrohlich. Sie haben in der Wissenschaft verschiedene Namen: Stoiber-Syndrom, Becksteinfieber und neuerdings Morbus Seehofer. Dabei kommt es zu einer massenhaften Bildung von Horst-Antigenen. Der Angriff richtet sich aber nicht gegen den ganzen Organismus, sondern nur gegen den Kopf, was Forscher langer Zeit verwunderte. Denn ohne Kopf kann nach allgemeiner Auffassung kein Parteikörper existieren. Der christlich-soziale Körper ist allerdings in der Lage, aus einem anderen Parteiorgan, zum Beispiel der Söder-Drüse, sofort einen neuen Kopf zu bilden. Der übernimmt das Kommando über das Immunsystem und das richtet sich dann wie gehabt gegen den Rest der Welt. Bisher hat das jedenfalls immer geklappt.
Rainer Dachselt über die Selbstzerlegung in politischen Systemen. Im Unterschied zu fehlgeleiteten Attacken des Immunsystems auf das eigene Körpersystem sind die selbstzerstörerischen politischen Prozesse zumindest gelegentlich amüsant zu beobachten, wenn in der Folge vielleicht auch sogar manchmal dramatisch. HR2 der Tag. Wer mit der Diagnose Diabetes konfrontiert ist, selbst oder im unmittelbaren Umfeld, der wünscht sich nichts sehnlicher, als die Krankheit wieder loszuwerden, diesen unangenehmen Begleiter. Bislang gibt es keine Aussicht auf Heilung, aber die Forscher sind dran. Eine neue Immuntherapie für Diabetiker des Typ 1 hat zumindest erste vielversprechende Ergebnisse erzielt. Volkert Wildermuth berichtet.
Ein gutes Essen lässt den Zuckerspiegel im Blut in die Höhe schießen. Körperliche Anstrengungen sorgen für einen schnellen Abfall. Diese Schwankungen sind gefährlich, vor allem für das Gehirn, das auf Zucker angewiesen ist. Deshalb sondern die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse ständig die passende Menge Insulin ab und sorgen so für stabile Blutzuckerwerte. Aus unbekannten Gründen greift das Immunsystem bei manchen Menschen diese so wichtigen Beta-Zellen an. Die Insulinquelle versiegt, ein lebensgefährlicher Zustand. Dank moderner Medikamente lassen sich die Symptome in Schach halten. Doch Mark Peekman, der die Zuckerkrankheit am King's College in London und an der TU Dresden erforscht, will das Problem grundsätzlicher angehen.
Wir wissen, das Hauptproblem ist das Immunsystem. Deshalb wollen wir die fehlgeleiteten Abwehrzellen umerziehen, damit sie die Beta-Zellen wieder als gesund erkennen und schützen.
Das Prinzip ähnelt der Desensibilisierung beim Heuschnupfen. Hier injiziert man kleine Mengen Gras- oder Birkenpollen über mehrere Jahre und zeigt dem Abwehrsystem sozusagen, diese Pollen sind gar nicht schädlich. Die Arbeitsgruppe um Mark Peekman hat zusammen mit anderen Forschern über Jahre ganz genau herausgearbeitet, welche Teile des Insulins bei Typ-1-Diabetes wie ein rotes Tuch auf Abwehrzellen wirken. Entscheidend ist offenbar nicht das Reifehormon selbst, sondern eine Vorstufe. Ein kleines Stück davon, ein Peptid, soll jetzt als Medikament genutzt werden. In einer kleinen Sicherheitsstudie ging es erst einmal um mögliche Nebenwirkungen. Denn theoretisch könnten die Peptidinjektionen das Immunsystem sogar zu noch aggressiveren Attacken anstacheln.
Wir wollten vor allem zeigen, dass wir hier kein Öl ins Feuer schütten.
Untersucht wurden Menschen, bei denen der Typ-1-Diabetes erst vor kurzem diagnostiziert worden war. 27 dieser Patienten bekamen regelmäßig Injektionen, entweder mit den Insulinpeptiden oder mit einem Placebo. Dabei zeigten sich keinerlei Nebenwirkungen. Die Immuntherapie scheint also sicher zu sein. Und es gibt sogar erste Anzeichen, dass sie macht, was sie soll. Im Blut der wirklich behandelten Patienten fanden sich sogenannte regulatorische Zellen, die sehr spezifisch den Angriff gegen die Beta-Zellen abdämpfen. Das ist erst einmal nur ein Laborparameter. Entscheidend ist aber, dass die Blutzuckerspiegel wahrscheinlich tatsächlich stabiler blieben.
Unsere Studie war zu klein, um das überzeugend zu belegen. Es ging ja um die Sicherheit. Aber Patienten, die die Peptide bekommen haben, bildeten mehr Insulin als die in der Placebo-Gruppe. Das ist ein Hinweis, dass sie ihren Blutzuckerspiegel besser kontrollieren können. Aber um das wirklich nachzuweisen, brauchen wir eine größere Studie.
Die Patienten in der Placebo-Gruppe mussten ihre Insulininjektionen nach und nach erhöhen. Die wirklich behandelten Patienten dagegen konnten bei der gewohnten Dosis bleiben. Das ist ein erfreuliches Ergebnis, das sich aber immer noch als Zufall herausstellen könnte. Generell, so Mark Pieckmann, müsste so eine Immuntherapie so früh wie möglich begonnen werden, damit die hormonbildenden Beta-Zellen erst gar nicht zerstört werden.
Wir können Menschen mit besonders hohem Risiko für einen Typ-1-Diabetes über auffällige Antikörper entdecken. Bei ihnen hat der Krankheitsprozess schon begonnen, aber es gibt noch keine Symptome. Hier könnte diese Therapie noch effektiver sein.
Volker Wildermuth über einen Hoffnungsschimmer für Diabetiker Typ 1, die Immuntherapie. Das Ziel ist eine Welt ohne Diabetes Typ 1, ein Traum. Noch steckt diese Forschung in den Anfängen, aber es geht weiter und vor allem setzt die nächste Studie noch sehr viel früher an. Einer der Verantwortlichen einer neuen Studie ist Dr. Peter Achenbach vom Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum in München. Guten Tag, Herr Achenbach.
Ja, schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Der Therapieansatz, von dem wir jetzt gerade gehört haben, setzt nach der Diagnose an. Sie arbeiten daran, das Risiko einer Erkrankung noch viel früher zu erkennen. Wie denn?
Ja, wie der Herr Pieckmann schon im Vorspann gesagt hatte, ist es heute möglich, mit Immunmarkern schon ein frühes Stadium der Erkrankung zu erkennen im Blut, wenn noch gar keine Symptome des Diabetes aufgetreten sind. Das sind relativ einfache Methoden, die wir hier anwenden. Mit wenigen Blutstropfen können wir die sogenannten Antikörper im Blut nachweisen. Und hier können wir ganz sicher feststellen, bei einer bestimmten Intensität der Autoimmunreaktion, dass bereits ein frühes Stadium der Erkrankung vorliegt.
Und in welchem Alter kann man das machen oder machen Sie das jetzt auch für die Studien?
Also diese Autoantikörper kann man prinzipiell in jedem Alter untersuchen. Bei den Kindern wissen wir, dass der Autoimmunprozess besonders in den ersten beiden Lebensjahren beginnt. Deswegen ist so ein Screening nach dem zweiten Lebensjahr besonders sinnvoll. Wir führen in Bayern momentan gerade eine große Screening-Untersuchung durch, wo wir Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren auf diese Autoantikörper testen und etwa 0,4% der untersuchten Kinder haben tatsächlich ein Frühstadium der Erkrankung.
Und dann haben Sie in einer weiteren Studie tatsächlich Neugeborene im Visier. Das heißt, auch bei denen kann man über bestimmte Genvarianten schon das Risiko ausmachen?
Das ist richtig. Also wir gehen noch einen Schritt früher jetzt. Vor Auftreten des Autoimmunprozesses braucht man natürlich andere Marker, die man messen kann, die einem sagen, dass ein Kind so einen Autoimmunprozess und darauf folgend dann die klinische Erkrankung entwickeln wird. Und hier nutzen wir die Erkenntnisse, die bezüglich des genetischen Hintergrunds der Erkrankung bekannt sind. Es sind über 50 verschiedene Genvarianten heute bekannt, die wir nutzen können für ein genetisches Screening, ein Risikoscreening. Und wir können so einen kleinen Anteil von Kindern identifizieren, die ein deutlich erhöhtes Risiko aufweisen, so einen Autoimmunprozess noch in ihrer frühen Kindheit zu entwickeln und dann auch bis zum 6. Lebensjahr bereits so ein frühes Stadium des Typ-1-Diabetes entwickelt zu haben.
Wenn Sie von über 50 Genvarianten sprechen, dann setzt das natürlich sofort die Assoziation frei, Gene, also genetisch bedingt, erblich bedingt. Das heißt, da gibt es irgendwo in der Verwandtschaft dann Belastete oder Betroffene?
Das ist so, dass Familienmitglieder, die schon von Diabetes betroffen sind, vererben natürlich bestimmte Genvariante häufiger. Das heißt, wenn man diese Kinder untersucht, dann findet man tatsächlich in einer höheren Frequenz auch solche Risikogenvarianten. Es ist aber so, dass fast 90% der Patienten, die Typ-1-Diabetes entwickeln, überhaupt gar keinen Verwandten der Familie mit Typ-1-Diabetes haben. Das heißt, die große Mehrheit der Patienten, die es betrifft, hat keinen Verwandten, aber die die so einen Prozess entwickeln, der dann zur Erkrankung führt, haben ebenfalls diese Risikogenvarianten. Das ist also nur eine Frage der Frequenz, wie häufig findet man das in welcher Personengruppe. Und da ist es so, dass man bei den Verwandten es etwas häufiger findet als in der nicht betroffenen Normalbevölkerung.
Und dann ist ja die nächste Frage, Herr Achenbach, bei wem wird es überhaupt ausbrechen? Möglicherweise gibt es ja eben dann auch noch Auslöser, die eine Rolle spielen. Und Sie gehen ja dann an diese Kinder, ich sag mal, ran oder bieten eine Therapie an, die genau dieses Ausbrechen der Erkrankung dann verhindern soll, und zwar mit einer geringen Gabe von Insulinpulver. Wie kann denn das funktionieren?
Ja, das ist natürlich unser Ziel, nicht nur hier ein genetisches Screening, ein Risikoscreening durchzuführen, um dann das Risiko festzustellen und nicht den nächsten Schritt zu gehen, sondern wir wollen die Kinder und die Familien einladen, an einer Präventionsstudie teilzunehmen. Und wie Sie schon sagten, als Behandlung, als vorbeugende Behandlung, die den Typ-1-Diabetes verhindern sollen, haben wir die sogenannte orale Gabe, also über den Mund mit der Nahrung, von Insulinpulver gewählt. Da haben wir gute Daten aus bereits abgelaufenen Pilotstudien. Da gibt es eine ganze Reihe, die durch die Bank weg alle zeigen, dass diese Behandlung mit oralem Insulin sehr sicher ist und keine Nebenwirkung hat. Und wir konnten ebenfalls bereits in einer Pilotstudie, die wir durchgeführt haben, bei Kindern zeigen, dass mit einer bestimmten Dosierung wir in der Lage waren, eine sogenannte regulative Immunantwort zu induzieren bei diesen Kindern.
Das heißt,
und wie auch schon der Herr Pickman in seiner Studie sagen konnte, war aber die Größe unserer Pilotstudie nicht so groß, dass wir tatsächlich jetzt an dem Punkt sind zu sagen, wir können den Diabetes durch diese Induktion der Immunreaktion verhindern. Dazu benötigt es jetzt eine große Studie, und deswegen führen wir letztendlich hier dieses groß angelegte Screening durch, um dann eine große Anzahl von Kindern in so eine Präventionsstudie einzuschließen.
Das heißt, es ist erstmal eine Studie, möglicherweise aber ein Durchbruch, wenn diese Immuntherapie dann möglicherweise in ein paar Jahren nachgewiesenermaßen dann auch wirklich hilft. Gleichzeitig habe ich natürlich diese Assoziation, wenn Sie jetzt immer von den Genvarianten sprechen und man sagt, es gibt den genetischen Faktor dabei, der eindeutig das Risiko auch dann deutlich macht. Kann man denn dann auch sagen, perspektivisch wäre auch eine Gentherapie denkbar?
Also erstmal zum allerersten Punkt, das wäre ein gewaltiger Durchbruch. Ja, es gibt heute noch keine gesicherte Methode, diese Erkrankung aufzuhalten in ihrem Prozess, aber wir arbeiten dran und es gibt sehr gute Vorergebnisse und wir sind tatsächlich heute sehr gut in der Lage, die Person zu identifizieren, die von so einer Präventionsstudie am meisten profitieren könnten. Ja. Und die andere Frage mit der Gentherapie, das ist beim Typ-1-Diabetes aus meiner Sicht eher nicht möglich. Der Typ-1-Diabetes ist eine Erkrankung, wie schon gesagt, die auf der Basis von vielen verschiedenen Genen sich entwickelt. Und es ist eigentlich beim Menschen heute nicht absehbar, dass hier direkt eine Gentherapie mit Veränderungen von bestimmten Genvarianten durchgeführt wird.
Man kann aber das Risiko für einen Typ-1-Diabetes schon sehr früh erkennen, sagt Dr. Peter Achenbach vom Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum in München. Vielen Dank. Die angesprochenen Studien haben gerade begonnen oder beginnen in Bälde. Es werden noch Teilnehmer gesucht. Interessierte finden die Informationen auf der Internetseite des Helmholtz-Zentrums in München. Auch zu der geplanten Studie finden Sie dort etwas, in der gefährdeten Kleinkindern wie bei einer Desensibilisierung kleine Mengen Insulinpulver gegeben werden soll. Das Schicksal entschlüsseln, Diabetes und Co., der Tag in HR2 Kultur. Das Immunsystem, idealerweise sorgt es für Stabilität in jeder Hinsicht, aber manchmal läuft was schief. In uns oder in anderen Systemen, nichts ist immun gegen Störungen, auch nicht.
Das sozialdemokratische Immunsystem. Der sozialdemokratische Körper verfügt über eine einzigartige Organisation. Sein Immunsystem richtet sich nur in absoluten Notfällen gegen äußere Feinde und ist die meiste Zeit damit beschäftigt, sich selber zu bekämpfen. Was andere Organismen umbringen würde, hält diesen auf paradoxe Weise am Leben, schwächt ihn allerdings permanent, so dass viele Alltagsaktivitäten wie der Erwerb und Erhalt von Macht nur sehr eingeschränkt möglich sind. Der sozialdemokratische Körper bildet ständig rote, rot-grüne und rot-rot-grüne Blutkörperchen, die den Parteikreislauf am Laufen halten, bis sie sich irgendwann im linken oder rechten Lungenflügel niederlassen und den Stoffwechsel so weit wie möglich blockieren. Viele Forscher fragen sich, wie man so überleben kann. Die gängigste Theorie ist, dass bestimmte Gehirnzellen, die Erinnerungen an längst vergangene gute Zeiten aufbewahren, den sozialdemokratischen Körper mit einem Mindestmaß an Energie versorgen, das er braucht, um nicht einzugehen. Diese Gedächtniszellen bestehen hauptsächlich aus sozialdemokratischer DNA. Jede neu gebildete Zelle im Organismus ist so programmiert, dass sie sich als Schützerin dieser sozialdemokratischen DNA betätigt. Und das heißt, sie wandelt sich sofort zur aggressiven Fresszelle, wenn ein Organ nicht im Sinne des genetischen Programms Botenstoffe aussendet. Solche Abweichler werden sofort von einer ganzen Schar von Beraterzellen und Bedenkenträgergenen eingekreist und wirkungslos gemacht. Manchmal versagt dieser Mechanismus und ein Organ bringt das widerstreitende System kurzzeitig unter seine Kontrolle, was den sozialdemokratischen Körper plötzlich agil und mächtig nach außen wirken lässt. Nach dem Entdecker spricht man vom Schulz-Effekt, aber der geht schnell vorbei und dann heißt es wieder jeder gegen jeden.
Selbstzerstörerische Prozesse im sozialdemokratischen Immunsystem, HR2 der Tag. Wir haben jetzt einiges gehört über den Diabetes, auch über Diabetes Typ 1, die Autoimmunvariante dieser Erkrankung. Und jetzt kommen wir zu dem Co. in unserem Titel, Diabetes und Co., also anderen Autoimmunerkrankungen. Denn in Ursache und zum Teil auch in den Therapien gibt es Parallelen und manche Patienten sind gleich von mehreren Autoimmunerkrankungen betroffen.
Angriff aufs Gehirn. 150.000 Menschen leiden in Deutschland an Multipler Sklerose, einer chronischen Entzündung des Nervensystems.
Angriff auf die Bauchspeicheldrüse. 350.000 Menschen leiden an Typ 1 Diabetes, dem sogenannten jugendlichen Diabetes.
Angriff auf die Gelenke. 400.000 Menschen leiden an rheumatoider Arthritis, einer Entzündungskrankheit.
Kriegsschauplatz Körper. Der Körper bekämpft sich selbst. Er richtet sich immer öfter gegen sein eigenes Gewebe, löst Entzündungen aus und hört erst damit auf, wenn alles zerstört ist. Multiple Sklerose, Typ 1 Diabetes und Rheuma zählen zu diesen sogenannten Autoimmunerkrankungen. Etwa 60 verschiedene dieser Krankheiten kennen wir heutzutage. Auch Morbus Bechterew gehört zur langen Liste. Hier attackieren Abwehrzellen die Wirbelsäule. Bei Gabriele Müller haben sich im Laufe der Jahre Brust- und Lendenwirbelsäule versteift. Die 58-Jährige kann heute nur noch mit Mühe aufrecht laufen.
Zuerst habe ich gemerkt, dass ich ganz massive Rückenschmerzen hatte. Ich war damals schwanger mit meinem jüngsten Sohn und habe gerade in der Schwangerschaft ganz massive Probleme im Lendenwirbelbereich gehabt und auch so immer wieder gedacht, ich hätte Ischias-Probleme. Aber es waren keine Ischias-Probleme, wie sich nachher herausgestellt hat, sondern eben der Morbus Bechterew, der die Kreuz-Darm-Bein-Gelenke betrifft.
Morbus Bechterew geht oft noch mit anderen Autoimmunkrankheiten einher. So ist es auch bei Gabriele Müller. Sie hat zusätzlich noch ein Augenleiden, das sich Uveitis nennt.
Mit Regenbogenhautentzündung hat es angefangen, die sehr schmerzhaft ist. Die habe ich dann gehabt, immer nur abwechselnd rechts und links, alle paar Monate mal. Und von 1994 bis 1997 hatte ich praktisch einen durchgehenden Schub, abwechselnd rechts, links. Der eine kam, der andere ging.
Gabriele Müller hat sich daran gewöhnt, viel schlechter zu sehen als früher. Die Konturen verschwimmen, Bordsteinkanten kann sie nur erahnen und so fällt das Laufen schwer. In doppelter Hinsicht, die Augen machen ihr wegen der Uveitis Probleme. Der Rücken schmerzt wegen des Morbus Bechterew. Doch es kommt noch schlimmer. Sie leidet auch noch an Morbus Crohn, einer chronischen Darmentzündung. Ebenfalls eine Autoimmunerkrankung. Auch da geht ihr Körper gegen sich selbst vor. Momentan geht es ganz gut mit ihren Augen. Sie hat keine akuten Schübe. Wenn sie Stress vermeidet, hat sie auch mit ihrer Darmkrankheit Morbus Crohn wenig Probleme. Außerdem macht sie viel Gymnastik, um ihrem steifen Rücken entgegenzuarbeiten. Sie weiß, dass es momentan noch keine Heilung für all ihre Autoimmunerkrankungen gibt, aber sie versucht, das Beste daraus zu machen.
Ich bin eigentlich ein positiver Mensch. bin sehr optimistisch und deshalb habe ich davor eigentlich keine Angst, dass da noch irgendwas kommt. Es reicht ja auch erstmal.
Veronika Bräse mit dem Fall einer Frau, die gleich mit mehreren Autoimmunerkrankungen zu kämpfen hat. Aber wie kommt es überhaupt, dass der Körper beginnt, gegen sich selbst zu kämpfen? Was ist da mit unserem Immunsystem los? Professor Manfred Lutz, Institut vom Institut für Virologie und Immunbiologie an der Universität Würzburg. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Wenn wir von Autoimmunerkrankungen sprechen, dann sprechen wir von Diabetes, wie in der Sendung. Wir haben aber auch gehört jetzt von anderen Autoimmunerkrankungen. Es gibt auch Multiple Sklerose, Parkinson und viele andere. Spielen denn bei all diesen Erkrankungen genetische Faktoren eine Rolle?
Also soweit man diese Erkrankung gut untersucht hat, hat man eigentlich immer genetische Veranlagungen dazu gefunden, die meistens in Molekülen der sogenannten Antigenpräsentation liegen. Also Moleküle, die mögliche Antigene wie das Insulin, was schon genannt wurde, eben in der Lage sind, dem Immunsystem zu zeigen. Und normalerweise würde dieses Vorzeigen dieser Antigene dazu führen, dass regulatorische T-Zellen, die auch schon erwähnt wurden, zum
Beispiel aktiviert. Das sind diese Abwehrzellen?
Diese Abwehrzellen, aber die eigentlich sozusagen die Guten bei der Autoimmunerkrankung, die versuchen die Erkrankung zu verhindern, dass die verstärkt aktiviert werden und entsprechend die autoimmunreaktiven Zellen unterdrücken würden. Das ist auch das Ziel der Therapien, die wir jetzt schon gehört haben.
Das ist also idealerweise, aber da läuft ja dann was schief bei diesen Autoimmunerkrankungen. Was genau?
Genau. Also diese genetische Veranlagung sind meistens erblich, die aber auch noch nicht alleine die Voraussetzung sind. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass bestimmte Assoziationen da sind. Also Leute, die einen bestimmten genetische Veranlagung haben, haben ein erhöhtes Risiko für eine Erkrankung. Trotzdem haben ja nicht alle diese Erkrankung. Aber was man immer mehr findet, ist, dass zusätzliche Umweltfaktoren oder auch Infektionen möglicherweise, Virusinfektionen eine Rolle spielen können, zumindest beim Auslösen als Trigger dieser Autoimmunerkrankung.
Und was genau sind denn die Umweltfaktoren? Ist es Ernährung? Ist es Stress? Sie sagten Infektionen oder können es andere Belastungen sein?
Also was wo es viele Hinweise gibt, aber auch noch nicht sehr eindeutige Hinweise, ist bei bestimmten Viruserkrankungen, zum Beispiel bei Multiple Sklerose, bei der beim genannten Typ 1 Diabetes hat man jetzt Coxsackie-Viren. Bestimmte Virusgruppen im Verdacht, dass die eine Rolle spielen könnten.
Was sind das für Viren? Welche Krankheiten lösen die aus?
Die Coxsackie-Viren, die machen alle möglichen, also ich bin jetzt nicht der Virologe, aber die, das ist jetzt also enterovirale Erkrankungen.
Einfach Viruserkrankung. Ja, das ist jetzt nicht Masern, Röteln, Gürtelrose oder sowas.
Das war das, was ich auf Multiple Sklerose abgehoben habe, dass da eine ganze Reihe auch Epstein-Barr-Viren, die in der Lage sind, eine Assoziation zu bilden, dass bei Patienten, wenn man dann schaut, eigentlich immer eine Reaktion auf diese Viren nachzuweisen sind, also eine vorherige Erkrankung, sodass man annimmt, dass möglicherweise virale Antigene entweder ein molekulares Mimikry darstellen, also dass Überlappung zwischen bestimmten Virusantigenen mit Selbstantigenen entstehen und im Zuge dieser Immunantwort gegen die Viren das Immunsystem dann auch gegen sich selbst reagiert und eben so sogenannte Kreuzreaktionen macht.
Jetzt ist das ja was, da kann man nicht so furchtbar viel gegen tun, wenn man so eine Infektion hat, ist das blöd, aber gibt es denn im Bereich Ernährung, Stress, irgendwelche Faktoren, wo man sagen kann, da kann man drauf achten und damit hat man dann nicht so ein hohes Risiko, sowas auszulösen?
Oh, das ist ganz schwierig. Also da weiß man einfach zu wenig drüber. Aber was man natürlich weiß, ist, dass wir eine ständige Zunahme von irgendwelchen Umweltgiften haben, die uns in irgendeiner Weise belasten. Also sei es jetzt diese Feinstaubdiskussion, Dieselpartikel oder irgendwelche anderen Gifte, Weichmacher in Plastikverpackungen von Lebensmitteln, die assoziiert werden mit allergischen Erkrankungen und so weiter. Ja. Oder also gerade von Allergien weiß man da ziemlich viel. Beispiel Rauchen bei der Arteriosklerose, die dann dazu führt, dass eben diese chronischen Entzündungen, Oxidationsprozesse zu neuen Antigenen führen. Solche Sachen spielen sicherlich da mit rein. Mhm. Ne? Und also gerade bei Allergien weiß man da mehr und vielleicht kommt da bei Autoimmunerkrankungen auch noch einiges dazu.
Jetzt gibt es ja, also die Autoimmunerkrankungen sind ja eine Überreaktion des Immunsystems. Gibt es denn Ansätze, die bei mehreren Autoimmunerkrankungen helfen können, also wo man nicht nur die Symptome bekämpft, sondern wirklich die Erkrankung an sich? Ich habe was von Würmern gehört.
Ja, das zielt auf die Hygienehypothese ab, dass man sagt, naja, die in Afrika, wo mehr Wurminfektionen noch zu finden sind, findet man viel weniger Autoimmunerkrankungen. Und bei uns in der sogenannten westlichen hygienisch sauberen Welt haben wir eben mehr Autoimmunerkrankungen, weil wir diese Würmer nicht haben. Da gibt es jetzt eine Reihe von Studien, die sich damit befassen und die initial eigentlich gute Erfolge gezeigt haben, dass gerade Hakenwürmer, Schweinepeitschenwurm zum Beispiel, Therapieerfolge ganz am Anfang gezeigt haben. Mittlerweile relativiert sich das so ein bisschen, also da scheint sich auch was zu tun, aber der Ansatz, komplette Würmer zu verwenden, ist vielleicht auch nicht optimal. Es haben andere Studien zum Beispiel in Uganda dann gezeigt, dass dort tatsächlich infizierte Leute eher sogar ein erhöhtes Risiko von atopischen, also allergischen Erkrankungen haben. Und andere Studien, dass es wiederum sehr auf die Art des Wurmes sind, es jetzt Hakenwürmer, Madenwürmer, Spulwürmer, Peitschenwürmer. Mhm. Und die einen haben positive Effekte und die anderen negative. Ne?
Das also sind die Forschungen. Wurmforschung gibt es eben auch. Professor Manfred Lutz am Institut für Virologie und Immunbiologie mit dem Immunsystem beschäftigt und auch damit, was vielleicht helfen kann, von der Uni Würzburg. Vielen Dank. Das Schicksal entschlüsseln, Diabetes und Co., der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal machen wir einen Ausflug in andere Systeme, die auch nicht immun sind gegen Störungen.
Das deutsch-alternative Immunsystem. Der deutsch-alternative Volkskörper ist an sich von blendender Erbgesundheit. Das Immunsystem befindet sich in einem vitalen und starken Zustand der Dauererregung gegen den äußeren Feind, was nur von wenigen medizinischen Lügenfachzeitschriften bestritten wird. Das Erfolgsgeheimnis? Während in anderen Organismen spezielle chemische Signale für die Fresszellen schädliche Eindringlinge markieren, wird hier der Einfachheit halber jeder, der von außen kommt, als schädlicher Eindringling bekämpft. Schon die Ankündigung, dass irgendjemand oder etwas kommen könnte, wird als Überfremdung des Blutbildes gedeutet und attackiert. Die deutsch-alternativen Fresszellen nehmen dabei den Mund so voll, dass sie fast platzen. Chemisch gesehen funktioniert das, weil der parteiinterne Kreislauf und das unsympathische Nervensystem für freie Radikale jederzeit durchlässig sind. Die können sich nicht nur gegen echte, sondern vor allem gegen eingebildete Bedrohungen austoben. Die Fachwelt spricht vom Nocebo-Effekt. Unter dem Mikroskop entspricht dem ein einheitlich blaues Blutbild mit gelegentlichen Aufwallungen. Wenn man aber schärfer einstellt, fällt die hohe Zahl an braunen Blutkörperchen auf. Die sorgen durch ihre ungehemmte Vermehrung für heftige Autoimmunreaktionen gegen gemäßigte Zellen, die regelrecht ausgetrieben werden. Ein Vorgang, der nach seinem Erfinder Luckefieber genannt wird. Er lässt sich nicht nur unter dem Mikroskop, sondern auch in einer ganz gewöhnlichen Petrischale beobachten. Die abgestoßenen deutsch-alternativen Zellen verkümmern dann allerdings schnell.
Kämpfen gegen den inneren Feind. In der politischen Landschaft hat das Rainer Dachselt beobachtet. HR2 der Tag. Wir kümmern uns heute um Diabetes und Co. am Weltdiabetestag. Der Diabetes Typ 1 ist die seltenere Form der sogenannten Zuckerkrankheit und eine Autoimmunerkrankung. Die Zahl dieser Diabetesdiagnosen steigt. Niemand kann das so richtig erklären. Darüber haben wir gesprochen. Auch die Autoimmunerkrankungen insgesamt nehmen zu. Unter ihnen finden sich auch sogenannte seltene Krankheiten, auch Orphan Diseases genannt, an denen nur ein Mensch von 2000 erkrankt. Wer an so einer Krankheit leidet, hat es oft schwer, Hilfe zu finden. Anna Spieß mit einem Fallbeispiel.
Morbus Wegener und Alpha-1-Antiopsin-Mangel. So lautet die Diagnose von Erwin Höck. Der 53-Jährige hat einen geerbten Gendefekt. In seiner Lunge fehlt ein Eiweiß. Ihm geht im wahrsten Sinne des Wortes schneller die Puste aus. Morbus Wegener ist eine Autoimmunerkrankung, die ähnlich wie Krebs alle Organe befallen kann. Bis Erwin Höck das herausgefunden hat, war es allerdings ein langer Weg.
Angefangen hat das ca. 2012 mit gelegentlichen Gelenkschmerzen, die durch den ganzen Körper gezogen sind. Mal waren es die Knie, dann die Schulter. Irgendwann hat es überall wehgetan. Dann bin ich dann zu vielen Ärzten gegangen, zu Rheumatologen, bin zweimal zur Reha weg gewesen. Nie ist irgendwas entdeckt worden. Und irgendwann ging mir so schlecht, dass ich in Marburg in die Notaufnahme bin und sich dann der Professor Schäfer um mich gekümmert hat.
Professor Jürgen Schäfer und sein Team von 14 Mitarbeitern arbeiten im Zentrum für seltene und unerkannte Krankheiten in Marburg. Das ist eins von 27 Zentren in Deutschland. Hier werden Patientenakten durchgearbeitet und nach möglichen Ursachen für Krankheitssymptome gesucht. Bis zur Diagnose dauert es zwar oft lange, aber man nimmt sich auch Zeit für die Patienten. Denn die meisten haben eine lange Vorgeschichte und viele Arztbesuche hinter sich. Professor Jürgen Schäfer.
Es gibt natürlich auch viele Erkrankungen, wo es im Moment noch keine Therapie gibt. Umso schöner ist es dann für alle, wenn man Erkrankungen diagnostizieren, die man eigentlich sehr gut in den Griff kriegen kann.
Insgesamt gibt es nämlich knapp 8000 verschiedene seltene Erkrankungen. Von selten spricht man, wenn nur einer von 2000 Personen betroffen ist. Teilweise warten Patienten 2 Jahre, bis sie überhaupt einen Termin bekommen. In dieser Zeit erleben sie oft viele Niederlagen und werden sogar für verrückt erklärt, weil man ihnen vorwirft, dass sie sich ihr Leiden nur einbilden. Das hat auch Erwin Höck erlebt. Deshalb ist er dankbar, dass es eine Anlaufstelle wie das Zentrum in Marburg gibt.
Wünschenswert wäre es, dass es mehr Leute gäbe wie der Professor Schäfer, der immer hinguckt und sich Zeit nimmt für die Menschen. Ne? Ich bin immer abgestempelt worden als Raucher und das war die Krankheit. Du bist selber schuld, hast geraucht und das war das Problem. Und die haben sich dann halt mal hingesetzt, haben zugehört und immer weiter nachgeforscht. Also ohne diese Leute da oben vom dem Zentrum wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben.
Mit einer seltenen Krankheit ist es oft sehr schwer, Hilfe zu finden. Noch einmal Professor Gerd Gleske, Pharmakologe und Gesundheitswissenschaftler von der Uni Bremen. Seltene Krankheiten sind ja zuerst einmal schwerer zu diagnostizieren, haben wir auch gerade gehört. Es braucht also aufmerksame und gut informierte Ärzte. Reicht denn die bestehende Forschung in diesem Bereich?
Naja, man braucht natürlich zunächst Erfahrung. Das hat sich ja auch gezeigt an der Situation dort in Marburg, dass erfahrene Ärztinnen und Ärzte weiter geschaut haben, was denn dahinter stecken kann und welche Symptome vielleicht zu welcher Krankheit passen. Insofern ist die Forschung sicherlich ganz deutlich angesprochen. Die Forschung ist dringend aufgefordert, in diesem Bereich, insbesondere der genetisch bedingten Erkrankungen, weiterzukommen, um eben den Menschen auch helfen zu können. Und wir haben natürlich nach der Entschlüsselung des Genoms oder nach den Möglichkeiten auch heute der gentechnologischen Herstellung von Arzneimitteln wirklich mehr Wege, auch solche Arzneimittel dann herzustellen, die dann tatsächlich bei solchen seltenen Krankheiten eingesetzt werden können.
Also kann man da auch staatlich vielleicht das pushen, indem man eben zum Beispiel die Zulassung vereinfacht?
Das ist ja geschehen. Man hat ja auf unterschiedlichen Wegen auch in allen Staaten, übrigens in den USA, in Europa, in anderen Staaten, versucht, diese Forschung der seltenen Krankheiten zu verstärken und zu fördern. Und man hat dann letzten Endes auch einen Weg gefunden, indem man zum Beispiel bei Arzneimitteln eine, ich sag mal, unterstützende Funktion bei den Zulassungsbehörden erreichen konnte. Also zunächst einmal müssen die Pharmahersteller weniger zahlen für die Zulassung und es geht auch typischerweise schneller in der Zulassung, weil man weiß, dass Patientinnen und Patienten sehr ungeduldig auf entsprechende Arzneimittel warten. Das heißt, man hat bestimmte Vergünstigungen, man hat gewisse Vereinfachungen in diesem Gesetz, in diesem Amnok-Gesetz, wo es darum geht, neue Arzneimittel zu prüfen. Dieses Gesetz ist seit 2011 in Kraft und da zeigt sich, dass eben auch dort Arzneimittel schneller auf den Markt gebracht werden, als das mit den üblichen Arzneimitteln geschieht. Das ist positiv, aber es kann sich leider auch an manchen Stellen negativ auswirken.
Wie denn?
Naja, wenn man sieht, wie damit umgegangen wird, dann sind diese Orphan Drugs, so heißt das ja im Fachbereich, also diese Arzneimittel gegen seltene Krankheiten, auch etwas, was Begehrlichkeiten bei der pharmazeutischen Industrie erzeugen kann. Das bedeutet, dass man bestimmte Krankheitssymptome dann eben heranzieht. Nehmen Sie die Onkologie, also die Krebserkrankungen. Dort kann man natürlich auch immer kleine Untergruppen bilden und dann wird in diesen kleinen Untergruppen, die dann tatsächlich auch der Definition von seltenen Krankheiten entsprechen, nämlich diese Anzahl von einer auf 2000 Einwohner, dann entsprechend eben auch ein Arzneimittel zur Behandlung dieser seltenen Krankheit eingeführt. Dazu war das aber ursprünglich nicht gedacht, sondern man hat tatsächlich ursprünglich gemeint, dass die seltenen Krankheiten tatsächlich vor allen Dingen genetisch bedingte Krankheiten sein sollen, die behandelt werden. Insofern hat man hier diese, wenn man so will, diese Lücke, diese unterstützenden Möglichkeiten, die das Gesetz anbietet für solche solche Arzneimittel bei seltenen Krankheiten auch durchaus an einigen Stellen bereits genutzt, um schneller und unproblematischer auf den Markt zu gelangen.
Das heißt aber doch, man braucht eigentlich mehr unabhängige Forschung, also welche, die sich nicht an dem Markt orientiert oder nicht nur an dem Markt orientiert. Können sich das Universitäten denn nicht leisten, auch zum Beispiel sich der Forschung seltener Erkrankungen zuzuwenden, auch wenn eben nicht klar ist, ob es ein großes Geschäft ist dahinter?
Naja, die Universitäten sind natürlich typischerweise an solchen Geschäften nicht beteiligt, sondern könnten sich hier der Forschung widmen. Das ist völlig klar. Nun wissen wir aber auch, dass bei den Universitäten die universitätseigenen Mittel für Forschung eigentlich relativ dünn sind. Man muss Anträge schreiben und man muss dann eben auf bei den Anträgen auf Themen stoßen, die den Antragstellern bzw. den Geldgebern dann auch die Möglichkeit bieten, zu einer Finanzierung zu kommen. Es gibt eben auch Drittmittel von den pharmazeutischen Herstellern. Das bedeutet aber,
das Geschäft
dass auch
wieder mit im Spiel.
Dass auch Infrastruktur der Universitäten genutzt wird durch die pharmazeutischen Hersteller für Forschungsaktivitäten, die dann anschließend im Markt vermarktet werden. Und das ist natürlich ein gewisses Problem, was ich sehe, dass dann Erkenntnisse aus der, wenn man so will, aus der öffentlichen Finanzierung in die privatwirtschaftliche Ökonomisierung, in die privatwirtschaftliche Vermarktung hineinrutschen. Insofern muss man darüber nochmal nachdenken.
Gleichzeitig muss man ja auch nachdenken oder könnte darüber nachdenken, Herr Gläske, was ist wirklich gerecht? Sie haben ja eben schon gesagt, diese Orphan Diseases, also die seltenen Krankheiten werden definiert. Es darf maximal 5 Betroffene unter 10.000 Einwohnern geben. Man könnte es dann ja auch als gerecht empfinden, wenn eben diesen häufig auftretenden Krankheiten mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, weil ja dann auch mehr Patienten geholfen wird.
Naja, ich habe immer eine Krankheit vor Augen, das sind die Mondkinder, die eben nur nachts raus können, weil sie ansonsten unter starken allergischen Reaktionen leiden und immer sozusagen nur nachts draußen spielen können. Also das heißt, wir haben Situationen bei diesen seltenen Krankheiten, wo wirklich die Lebensqualität ausgesprochen schlecht ist und wo so ein Umgang mit dieser Erkrankung sicherlich auch dramatische Probleme bedeutet für diejenigen, die darunter leiden und auch für die Angehörigen. Auf der einen Seite muss es Forschung geben in ganz bestimmten Bereichen. Da soll auch notwendigerweise geforscht werden. Und auf der anderen Seite muss natürlich dafür gesorgt werden, dass gerade bei chronischen Erkrankungen auch eine vernünftige und begründete und anhand sozusagen der Literatur vorhandenen Versorgung geschieht. Da ist es sicherlich notwendig, das Ganze immer noch einmal zu prüfen, was sagt die Literatur.
Ne? Ja, aber das heißt ja dann im Grunde stellt sich die Frage, wie fast überall im Leben, soll man nach dem Markt gehen, marktorientiert oder staatlich reguliert?
Also ich will das nicht staatlich reguliert haben, sondern ich will das in einem Konsensverfahren oder in einem Diskussionsverfahren klären. Wir haben schon ganz oft den Vorschlag gemacht, dass man so etwas initiieren sollte wie eine Public-Private Partnership, dass man eben sagt, es gibt auf der einen Seite eine öffentliche Förderung von ganz bestimmten Maßnahmen, über die man nachdenken kann im Rahmen einer Prioritätenliste, was soll beforscht werden, was soll gefördert werden. Auf der anderen Seite könnten zum Beispiel pharmazeutische Unternehmen ihre Infrastruktur, ihre Forschungsstrukturen zur Verfügung stellen, weil die ja viel Erfahrung damit haben, auch bei Arzneimitteln die Marktgängigkeit oder die Zulassung letzten Endes durchzuziehen. Und im Prinzip sollte es dann eine gemeinsame Entscheidung darüber geben, nach welchen Prioritäten soll geforscht werden. Die wissen, dass wir dringend Antibiotika brauchen. Das wäre zum Beispiel etwas, was im Rahmen eines öffentlichen Forschungsunternehmens dann in dieser Form auch geregelt werden könnte, weil offensichtlich derzeit die Neigung von pharmazeutischen Herstellern, sich mit diesem Markt zu beschäftigen, weil eben die Preise nicht hoch genug sind, relativ gering aussieht.
Nur Markt oder nur Staat setzt jedenfalls nicht die richtigen Forschungsprioritäten, sagt Professor Gerd Gläske, Pharmakologe und Gesundheitswissenschaftler an der Uni Bremen. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Am Weltdiabetestag haben wir uns mit Diabetes und Co. beschäftigt und gehört, was man über die Entstehung und Therapie von Diabetes Typ 1 und anderen Autoimmunkrankheiten weiß und was vor allem auch nicht. Und das ist vor allem auch nicht. Es gibt noch immer viele Fragen, aber vielleicht lassen sich wenigstens einige davon in wenigen Jahren nach den neuesten Studien zur Immuntherapie bei Diabetes Typ 1 besser beantworten als heute. Mehr von uns finden Sie wie immer unter hr2.de. Dort finden Sie auch die Sendung zum Nachhören. Und auf dem Laufenden halten wir Sie auch auf unserer Facebook-Seite von hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.